So wie ich das jetzt im aktuellen Kontext sehe, da dürften sich, das denke ich zumindest, die Zinssenkungen der Fed relativ schnell positiv auswirken. Das heißt schon im nächsten Jahr.
Es wird erwartet, dass die Unternehmen in Deutschland sogar in den Jahren 25, 26 ein Gewinnwachstum zeigen, das an die Erwartungshaltung für die amerikanischen Unternehmen heranreicht, also sogar über 10%.
Hallo und willkommen zum Marktbriefing der Hypovereinsbank zu einer knappen halben Stunde Analyse und Hintergrund zu Wirtschaft und Finanzmärkten. Mein Name ist Titus Kruder und wenn ich auf den Zähler schaue, dann nähern wir uns schön langsam der 100. Ausgabe dieses Podcasts. Das Marktbriefing hat inzwischen eine treue Hörerschaft mit sehr hohen Abrufzahlen erreicht. Das freut uns natürlich und recht vielen Dank dafür. Heute also die 95. Ausgabe des HVB Marktbriefings. Wir analysieren unter anderem den gerade erfolgten Jumbo-Zinsschritt der US-Notenbank, der für einige Aufregung gesorgt hat. Wir werden uns aber auch ansehen, was die aktuelle Ölpreisentwicklung bedeutet und wie beides mit dem US-Wahlkampf zusammenhängt und was die Märkte dazu sagen. Unser Team ist komplett. Chef Volkswirt Andreas Rees wird kommentieren. Philipp Gistakis, Chief Investment Officer der HVB, ist heute auch mit am Start. Hallo Andreas, hallo Philipp.
Hallo Titus, hallo Philipp, grüßt euch.
Hallo, ich grüße euch beide.
Jay Powell, der Chef der US-Notenbank, hat nun einen wahren XXL-Zinsschritt abwärts hingelegt. Ein bisschen darf man das schon historisch nennen. 14 Monate lang lag der Zins auf Höchstniveau und nun ein ungewöhnlich großer Schritt abwärts um 0,5 Prozentpunkte. Da gab es nun gleich alle möglichen Spekulationen. Präsidentschaftsbewerber Donald Trump schimpfte zum Beispiel, der Schritt sei ein politisches Geschenk an die Demokraten und er zeige nur, wie schlecht es um die US-Wirtschaft stehe. Andreas, könnte das denn tatsächlich so sein, dass hier die Fed parteipolitisch mitentschieden hat? Etwas, was jeder laut Satzung auf jeden Fall vermeiden sollte. Was meinst du?
Nein, also die Entscheidung der Fed für diese XL-Zinssenkung, das hat jetzt wirklich mit den Präsidentschaftswahlen erst einmal nichts zu tun. Denn der Fokus der amerikanischen Notenbank, der liegt auf den Fundamentaldaten. Und bislang stand im Zentrum der Aufmerksamkeit vor allem die Inflation. Die ist jetzt weiter rückläufig gewesen zuletzt. Gleichzeitig hat sich das Beschäftigungswachstum abgeschwächt. Und damit hat sich eben auch der Fokus der Fed verschoben auf die Konjunktur und den Arbeitsmarkt. Aber das muss ich dazu sagen, die amerikanische Notenbank, die schwebt natürlich nicht im luftleeren Raum. Und Trump hat ja immer wieder im Wahlkampf von der Fed gefordert, vor der Präsidentschaftswahl die Leitzinsen nicht zu senken. Das hat sie jetzt eben getan, laut und deutlich, würde ich sagen. Also insofern hat die Fed auch ein klares Signal an Trump gesendet. Wir machen unseren Job und wir sind unabhängig. Und dazu muss man vielleicht wissen, Trump und der Fed-Vorsitzende Powell, beide haben eine gemeinsame Geschichte. Die beiden haben schon mehr als einmal die Klingen miteinander gekreuzt. Powell wurde ja 2018 von Trump als Fed-Vorsitzender eingesetzt, hat aber danach nicht das getan, was Trump eigentlich von ihm wollte während seiner Präsidentschaft, nämlich die Zinsen zu senken. Damals hat Trump als US-Präsident sogar einmal die Frage in den Raum gestellt, ob die Fed nicht ein noch größerer Feind der USA wäre als China. Also da gibt es eine Geschichte dazu. Und die Entscheidung der Fed aus der vergangenen Woche mit dieser XL-Zinssenkung, das könnte nach den Wahlen schon Folgen haben. Also wenn Trump wirklich US-Präsident werden würde. Denn Powells Amtszeit, die endet regulär 2026. Also ich denke mal, dass Trump diese Amtszeit sicherlich nicht verlängern möchte. Und Trump könnte vielleicht sogar versuchen, Powell vorher zu feuern. Das ist aber rechtlich nicht klar. Und ob er das dann wirklich darf, also da bewegen wir uns in der Grauzone. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, das wäre auch ein Novum. Trump hat auch schon mal darüber gesprochen, das kommt noch dazu, die Unabhängigkeit der Fed generell zu beschneiden. Also ob das dann am Ende wirklich kommt, das hängt nicht nur vom Ausgang der Präsidentschaftswahlen ab, sondern auch von den Kongresswahlen, die finden ja auch im November statt. Also alleine kann das auch ein Donald Trump dann nicht entscheiden.
Hören wir doch mal kurz in die Pressekonferenz der Fed rein. Notenbankchef Powell wird von einem Reporter kritisch gefragt, ob diese Entscheidung nicht denn sofort parteipolitisch gelesen werden könnte. Hier seine Antwort.
The things that we do really affect economic conditions for the most part with a lag. So this is what we do. Our job is to support the economy on behalf of the American people. And if we get it right, this will benefit the American people significantly. So, you know, it's something we all take very, very seriously. We don't put up any other filters. I think if you start doing that, I don't know where you stop. And so we just don't do that.
Paul argumentiert ja zum einen, dass man hier also streng geldpolitisch entschieden hat. Vor allem sagt er aber, dass die Wahl längst entschieden sein wird, wenn diese Zinsentscheidung sich einmal ökonomisch auswirken wird. Es könne also das Argument gar keine Wahlkampfhilfe jetzt vorliegen. Stimmt dieses Argument für dich?
Ja, also Jerome Powell hat da sicherlich recht. Die niedrigeren Zinsen kommen in der Wirtschaft typischerweise erst mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung an. Da gibt es jetzt viele Gründe dafür, aber mal ein ganz einfaches Beispiel. Ein Privathaushalt oder vielleicht ein Unternehmen, die haben einen Kredit aufgenommen, der läuft erst nächstes Jahr aus. Dann ist es natürlich klar, die niedrigen Zinsen, die wirken sich erst 2025 positiv aus. Klar ist natürlich auch, die Finanzmärkte reagieren natürlich sofort. Aber die Wirkung hin von den Zinsen zur Konjunktur, die braucht eben seine Zeit. Jetzt gibt es ganz unterschiedliche Schätzungen dazu, auch von der Fed. Manchmal ist die Rede von 9 bis 12 Monaten, also bis dann die niedrigen Zinsen wirklich in der Konjunktur ankommen. Mhm. Die Fed hat aber auch schon gesagt, es dauert 18 bis 24 Monate. Das sind also diese sogenannten Timelags der Geldpolitik. Und ich glaube, im aktuellen Kontext sind sie ganz, ganz wichtig, gerade aus Anlegersicht. Denn wie schnell jetzt diese Zinssenkungen der amerikanischen Konjunktur helfen und dem Arbeitsmarkt, das ist natürlich von entscheidender Bedeutung für den Ausblick, gerade dann im nächsten Jahr. Aus der Vergangenheit wissen wir auch, und das ist nochmal eine zusätzliche Komplikation, diese zeitlichen Wirkungsverzögerungen der Geldpolitik, die können auch unterschiedlich lang ausfallen. Also die sind variabel. Eine Volkswirtschaft, die ist ja kein Automat, in der irgendwelche Roboter agieren, sondern wir reden ja über Menschen und wirtschaftliche Akteure. Und diese Akteure, die müssen ihre Entscheidungen in Echtzeit treffen und die können auch mal anders ausfallen als in der Vergangenheit. Aber so wie ich das jetzt im aktuellen Kontext sehe, dürften sich, das denke ich zumindest, die Zinssenkungen der Fed relativ schnell positiv auswirken, das heißt schon im nächsten Jahr. Denn wir haben schon in den letzten Monaten deutlich rückläufige Hypothekenzinsen gesehen. Die sind zwar immer noch hoch, aber es gibt einen klaren Trend nach unten. Wir sind jetzt aktuell bei den Hypothekenkrediten mit einer Laufzeit von 30 Jahren bei rund 6,5%. Vor einem halben Jahr, da waren wir noch bei etwa 7,5%. Und ich denke, die Zinssenkung der Fed, die wir jetzt gesehen haben, die werden helfen, die monetären Konditionen noch freundlicher zu gestalten. Mhm. Und ich denke, das wird auch relativ schnell dann bei der Konjunktur ankommen. Aber klar ist natürlich, und da hat Jerome Powell auf jeden Fall recht, das ist eine Geschichte für nach der Präsidentschaftswahl für 2025 und nicht jetzt für den Wahlkampf. Aber was aktuell vielleicht wirklich eine größere Rolle spielen könnte, das ist der Ölpreis. Der ist ja in den letzten Wochen trotz der angespannten Lage im Nahen Osten vom Trend her deutlich gefallen. Und ich glaube, das könnte dann Frau Harris vielleicht im Endspurt zu den Wahlen wirklich helfen.
Ist das denn tatsächlich ein Faktor, der Ölpreis? Der ist, wie du sagst, seit Mitte des Jahres in der Tendenz gefallen, besonders stark seit Anfang September. Ist das ein Faktor, der entweder Trump oder Harris durchaus direkt in die Hände spielen könnte? Kannst du das mal kurz erläutern?
Ja, die Inflation ist ja in den USA wirklich ein großes Thema. Bei uns natürlich auch, in Deutschland, in der Eurozone, aber eben auch in den USA. Und es war und ist auch ein großes Thema im amerikanischen Wahlkampf. Also sowohl Trump als auch Harris haben das Thema immer wieder aufgegriffen. Wenn man sich jetzt die Inflation anschaut im Augenblick oder in den letzten Monaten, sie war zuletzt rückläufig in den USA, aber sie lag im August immer noch bei etwa 2,5%. Das heißt, wir liegen in den USA immer noch etwas über dem Niveau in der Eurozone und in Deutschland. Jetzt ist es aber so, um den Dreh zu kriegen zum Ölpreis, typischerweise in den USA, die Benzinpreise, die reagieren dort stärker auf einen Rückgang des Ölpreises als zum Beispiel bei uns in Deutschland. Und das hat einfach damit zu tun, dass in den USA die Steuern auf Energie niedriger sind. Das heißt also, Schwankungen des Ölpreises führen in den USA auch zu stärkeren Schwankungen des Benzinpreises. Und man kann das auch schön in den Zahlen sehen. Im Juli, da lagen wir noch bei einem Preis von bis zu knapp 4 US-Dollar pro Gallone. Das sind also 3,8 Liter. Jetzt sind wir aktuell auf unter 3,7 US-Dollar zurückgegangen. Also das ist immerhin fast schon ein Rückgang von 10%. In Deutschland, da schwanken eben die Benzinpreise weniger stark, weil da der Steueranteil wesentlich höher ist. Also um die Frage nochmal aufzugreifen von dir, Titus, profitiert jetzt Frau Harris von dem niedrigen Ölpreis? Sie ist ja als amtierende Vizepräsidentin Teil der Regierung und viele haben die Regierung in den letzten 1 bis 2 Jahren für den starken Anstieg der Inflation verantwortlich gemacht. Und was wir jetzt aktuell beobachten können, ist, dass die Konsumentenstimmung in den USA zuletzt wieder ein bisschen gestiegen ist. Gleichzeitig muss man dazu sagen, wir wissen auch aus den Umfragen, dass die Wahrnehmung der wirtschaftlichen Situation sehr unterschiedlich ausfällt, je nachdem, ob man die Republikaner wählt oder die Demokraten. Also ich glaube jetzt nicht, dass ein eingefleischter Republikaner für Frau Harris stimmen wird, nur weil der Benzinpreis aktuell etwas rückläufig ist. Mhm. Aber wenn der Benzinpreis weiter zurückgehen sollte, dann könnte es vielleicht die Wechselwähler beeinflussen. Und die könnten ja das Zünglein an der Waage sein bei der Präsidentschaftswahl. Die Frage ist halt, ob der Ölpreis auf dem niedrigen Niveau jetzt bleiben wird oder ob es vielleicht aufgrund der Spannungen im Nahen Osten wieder etwas nach oben geht.
Mhm. Nochmal ganz kurz zurück zur Fed, zum weiteren Ausblick der Zinsentwicklung in den USA. Wie wird eurer Meinung nach nun die US-Notenbank weiter vorgehen nach diesem großen Schritt abwärts?
Ja, Titus, an der Stelle noch einmal, um ganz fair und transparent zu sein. Wir haben ja sehr viele Hörer, die sich regelmäßig unseren Podcast anhören. Wir haben, das habe ich ja vor 14 Tagen gesagt, mit einer Zinssenkung nur um 25 Basispunkte jetzt im September gerechnet, nicht mit 50 Basispunkten. Ich sage das auch deshalb, weil ich denke, dass weitere Überraschungen in den nächsten Monaten nicht ausgeschlossen werden können. Sowohl in die eine als auch die andere Richtung. Also die Fed könnte durchaus etwas stärker oder vielleicht etwas weniger stark senken als erwartet. Da ist halt immer so ein bisschen Unsicherheit drin. Also was man jetzt auf keinen Fall machen sollte, man darf diese XL 50 Basispunkte Entscheidung nicht einfach für die nächsten Sitzungen fortschreiben. Die nächsten FED-Sitzungen, die sind am 7. November und am 18. Dezember. Und Paul hat in der letzten Pressekonferenz jetzt im September nochmal bekräftigt und ganz klar gesagt, die FED wird datenabhängig agieren. Das heißt, sie werden sich eben den Arbeitsmarkt anschauen und dann entsprechend entscheiden. Also wir erwarten bis zum Jahresende noch einmal insgesamt Zinssenkungen um 50 Basispunkte. Und das könnten dann 2 Senkungen sein, jeweils um 25 Basispunkte. Das könnte aber auch ein größerer Schritt sein, in einem Schritt 50 Basispunkte. Das ist, glaube ich, im Moment wirklich sehr, sehr schwer zu sagen. Was aber klar ist, 2025, da werden sicherlich weitere Zinssenkungen kommen. Nach unserer Einschätzung mindestens noch einmal 100 Basispunkte, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr.
Wie sieht es denn in Europa aus bei der EZB im Euroraum? Kommt da vielleicht jetzt eine Jumbo-Senkung um 50 Basispunkte? Kann man sich sowas vorstellen oder ist das eher unwahrscheinlich?
Das ist unwahrscheinlich. Also das Schöne bei der EZB-Politik im Moment zumindest ist, das verläuft wirklich so schön unspektakulär. Mhm. Also nichts XL oder sogar XXL-Zinssenkung, sowas zeichnet sich nicht ab. Wir haben die nächste Ratssitzung der EZB bereits am 17. Oktober. Also das ist ein relativ kurzer Zeitraum zwischen der letzten Sitzung im September und dann der Sitzung Mitte Oktober. Da werden wir vergleichsweise wenig neue volkswirtschaftliche Indikatoren haben, die dann veröffentlicht worden sind, also neue Erkenntnisse. Wahrscheinlich, das wird der einzige, denke ich, wichtige Datenpunkt sein, wahrscheinlich die Inflationsdaten, die jetzt Ende September für die Eurozone veröffentlicht werden, die werden einen weiteren Rückgang anzeigen. Wahrscheinlich sogar unter die Marke von 2%. Also hier wieder Stichwort niedriger Ölpreis. Aber wir denken, die EZB wird sich am Ende treu bleiben und ihre graduelle Zinssenkungspolitik fortsetzen. Das heißt also, wir kriegen vermutlich erst am 12. Dezember die nächste Zinssenkung und dann auch nur um 25 Basispunkte.
Philipp, lass uns auch aus Investorensicht mal nach vorne schauen, vor allem die Finanzmärkte, für die ist die XXL-Senkung der US-Notenbank natürlich bedeutsam. Zinssenkungen haben häufig positive Auswirkungen auf die Aktienmärkte, das weiß man. Mit welchem weiteren Zinsverlauf rechnen denn die Investoren über die nächsten Monate und woran lässt sich das ablesen?
Ja, Titus, die Märkte rechnen logischerweise mit einem Zinssenkungszyklus. Und der Umfang des Zinssenkungszyklus aus der Markterwartung im Vergleich zu dem, was wir aus den Erwartungen der FED selbst ableiten können, ist ungefähr gleich. Also der Kapitalmarkt erwartet vom jetzigen Niveau aus nochmal 2% Zinssenkungen über diesen gesamten Zinssenkungszyklus. Und das kann man auch bei der amerikanischen Fed rauslesen. Die langfristige Prognose, sozusagen der Median der langfristigen Erwartung der Fed-Gouverneure, liegt auch knapp unter 3%, also noch 8 weitere Zinssenkungen. Der Umfang ist also mehr oder weniger im Markt das, was auch die Fed in ihren Erwartungen vorgibt. Aber der Markt erwartet schnellere Zinssenkungen. Der Andreas hat es ja schon angesprochen, wie man das sehen kann. Der Markt preist tatsächlich in den nächsten 3 Zinssitzungen, das wäre die bis einschließlich Januar, 1% Zinssenkungen. Also das heißt, die Hälfte dessen, was die Fed insgesamt machen möchte, preist der Markt bereits bis Anfang Januar ein. Und da könnte es natürlich schon am Markt ein gewisses Enttäuschungspotenzial geben, wenn die Fed diesen ambitionierten Markterwartungen nicht nachkommt.
Auch in den USA gibt es ja Sorgen um eine mögliche Rezession. Die sind noch nicht komplett vom Tisch. Die berühmte harte Landung der Konjunktur, ist das aus Sicht der Märkte nun eine realistische Möglichkeit? Wie groß wird denn das Rezessionsrisiko in den USA gesehen an den Märkten?
Also Titus, ich halte das Rezessionsrisiko für ein Risiko, aber kein besonders wahrscheinliches Szenario. Und wenn man sich das am Kapitalmarkt anschaut, dann sieht der Kapitalmarkt das ebenso. Fragt man den Konsensus, dann wird derzeit ein Rezessionsrisiko für die USA von 30% im Schnitt erwartet. Das hört sich jetzt zunächst mal hoch an. Wenn man aber berücksichtigt, dass eine Rezession statistisch einmal in 5 Jahren vorkommt und man sozusagen das zeitliche Mittel bilden würde, dann wäre die langfristige Rezessionswahrscheinlichkeit bei 20%. Und das sieht man übrigens auch, wenn man diese Rezessionswahrscheinlichkeiten sich anschaut, dann haben die typischerweise einen Wert, wenn die niedrig sind, um die 20%, vielleicht einen Ticken drunter. Aktuell 30% ist ein bisschen hoch, bedeutet, dass es im Prinzip als ein Risikoszenario gesehen wird und relativ weit vom Basisszenario weg. Schaut man sich andere Indikatoren an, wie zum Beispiel die Zinskurven, wenn die invers sind, deutet das auf Rezessionsrisiken hin. Mittlerweile sind sie mehr oder weniger flach wieder, die Zinskurven. Und wenn ich mir die Markterwartung zum Beispiel bezüglich des Konjunkturverlaufs, der implizit auch bei den Unternehmensgewinnen ablesbar ist, dann sieht man, dass die Märkte eigentlich sowohl in den USA als auch in Europa in den kommenden 2 Jahren mit durchaus starkem Gewinnwachstum rechnen. Also etwas mehr als 10% Gewinnwachstum in 25 und jeweils 26 in den USA und etwas weniger als 10% in Europa. Also das heißt, tatsächlich Rezessionsrisiken werden als Risiken gesehen. Das Basisszenario der Märkte ist, es gibt keine Rezession in den USA.
Also ist auch eher unwahrscheinlich, dass es zu weiteren Rücksetzern kommt, wie wir es zum Beispiel jetzt ja auch im Sommer gesehen haben.
Ja, das ist so. Da kam es ja im Sommer insbesondere aufgrund etwas enttäuschender Arbeitsmarktdaten zu temporären Rücksetzern, die allerdings dann relativ schnell wieder ausgebügelt wurden. Das zeigt die Sensitivität des Themas. Aber wie gesagt, der Markt rechnet nicht wirklich mit einer Rezession.
Andreas hat ja das Thema US-Wahlkampf schon angestoßen. Wie sehen denn die Finanzmärkte zurzeit zum Beispiel das Risiko, dass Donald Trump das Rennen macht und zum zweiten Mal ins Weiße Haus einzieht? Bitte vielleicht ganz kurz einsortieren. Wir werden ja noch ein Spezial mit allen Hintergründen und Analysen zur US-Wahl vorbereiten im Marktbriefing.
Also das Thema US-Wahl ist natürlich ein Thema an den Kapitalmärkten. Die Märkte sind diesbezüglich erwartungsgemäß indifferent. Die Umfragewerte sehen ja ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Mhm. Was wichtig dabei ist, wenn man in die Vergangenheit guckt, dann sieht man, dass kurz vor einer Wahl typischerweise die Volatilität, zum Beispiel gemessen am VIX-Index, am impliziten Volatilitätsindex, zunimmt und nach der Wahl abnimmt. Schaut man weiter in die Vergangenheit, in andere Indikatoren, sieht man, dass typischerweise der Ausgang der Wahl relativ geringe Auswirkungen auf die Aktienmärkte hat. Und davon würde ich jetzt auch ausgehen, denn es kommt ja nicht nur auf das Ergebnis der Präsidentschaftswahl an, sondern auch auf das Ergebnis der Kongresswahl, also welche parlamentarischen Mehrheiten sind dabei und dann natürlich mit welcher tatsächlichen politischen Agenda geht ein Präsident oder eine Präsidentin ins Amt hinein und was kann entsprechend umgesetzt werden. Deswegen gehe ich davon aus, dass die Märkte sich das Ergebnis anschauen werden mit einer etwas erhöhten Volatilität wie üblich, aber jetzt keine großartigen Verwerfungen oder Entwicklungen nach der Wahl an den Kapitalmärkten in den USA zu erwarten sind. Ich glaube, für Europa ist das Risiko einer Trump-Wahl auch für die Kapitalmärkte ein bisschen größer, aber auch da würden sich die Investoren sicherlich erstmal anschauen, was kommt denn da tatsächlich dann als politische Plattform raus.
Noch ein Blick nach Europa. Da haben vor allem die Stimmungsindikatoren zuletzt enttäuscht. Darauf hat ja auch Andreas im letzten Podcast hingewiesen. Worauf stellen sich da die Märkte ein? Wie wird die Konjunktur verlaufen aus Sicht der Investoren?
Ja, natürlich ist die Hoffnung, dass wir eine Stabilisierung oder ein Anziehen des Wachstums in Europa bekommen, enttäuscht worden an den Kapitalmärkten. Und es sieht jetzt auch nicht danach aus, als würde jetzt absehbar da ein starker Wachstumsschub kommen. Aber was wichtig ist, für die Kapitalmärkte gilt mitunter auch eine andere Regel, die da lautet, the market is not the economy. Also das heißt, die Kapitalmärkte sind nicht notwendigerweise eine direkte Reflexion der wirtschaftlichen Entwicklung. Und das kann man ganz gut davor verstehen, dass die großen Aktienindizes natürlich das abbilden, was die großen gelisteten Unternehmen für einen Konjunkturzyklus sehen. Und das scheint sich derzeit etwas zu unterscheiden. Denn ich habe ja bereits gesagt, auch für Europa und übrigens auch für deutsche Unternehmen, Deutschland ist ja im europäischen Kreis eher derzeit das schwächste Glied in Bezug auf Wirtschaftswachstum, sehen eigentlich die Prognosen ganz vernünftig aus. Es wird erwartet, dass die Unternehmen in Deutschland sogar in den Jahren 25, 26 ein Gewinnwachstum zeigen, das bis an die Erwartungshaltung für die amerikanischen Unternehmen heranreicht, also sogar über 10%. Das heißt, für die deutsche Wirtschaft sieht die Prognose verhalten aus. Für die an der Börse gelisteten Unternehmen in Europa, aber auch in Deutschland, sieht es dahingegen in der Markterwartung deutlich besser aus.
Mhm. Auch über den Ölpreis haben wir heute schon gesprochen. Welche Bedeutung hat denn die aktuelle Ölpreisentwicklung für die Investoren? Für einige Sektoren sind die Ölpreise ja wichtiger als für andere. Wie sehen das die Finanzmärkte derzeit?
Interessanterweise ist es so, dass die Sektoren, die sozusagen vom Ölpreis beeinflusst werden, und da zähle ich jetzt mal den Energiesektor dazu, aber natürlich auch im weiteren Sinne den Rohstoffsektor, also Basic Resources, aber auch den Automobilsektor, der ja anders vom Ölpreis beeinflusst wird, denn wenn der Ölpreis sinkt, dann wird es typischerweise attraktiver, wieder große Autos zu kaufen. Zumindest war das in der Vergangenheit mitunter so. Trotzdem ist es so, dass diese drei Sektoren in diesem Jahr eher zu den großen Verlierern zählen, also zumindest zu den Sektoren, die eine negative Gesamtperformance in diesem Jahr zeigen. Und das reflektiert natürlich auch ein bisschen das in Europa verlangsamte und enttäuschende Konjunkturbild. Hingegen andere Sektoren, die wir auch in unserer Vermögensverwaltung stark fokussieren, wie zum Beispiel die Gesundheitsbranche oder eben auch die Technologiebranche oder eben auch die Bankenbranche, die bei uns ja auch relativ stark gewichtet ist aktuell noch, die zählen zu den großen Gewinnern.
Abschließend noch der gewohnte Blick ins Portfolio. Wie positioniert ihr euch da gerade? Welche Faktoren sind wichtig? In welche Bereiche, Assets, Branchen investiert ihr?
Wir haben ja im Frühsommer unsere Aktieninvestments ein bisschen zurückgefahren. Vielleicht erinnert sich der eine oder die andere. Das war die Diskussion um Frankreich, wo wir ein bisschen was verkauft haben. Und dieses Volumen, was wir damals verkauft haben, haben wir bisher noch nicht vollständig wieder reinvestiert. Unser Plan ist, dass wir das im Zuge von möglichen Opportunitäten, die jetzt kommen können, wieder in den Markt bringen. Man kann durchaus mit ein bisschen Volatilität in den kommenden Wochen und Monaten rechnen, denn es steht zum Beispiel die Quartalsberichtssaison an. Mit der Quartalsberichtssaison bedeutet das die sogenannte Blackout-Periode für die Unternehmen bezüglich ihrer Aktienrückkaufprogramme, das gilt insbesondere für US-Aktien, ausgesetzt wird, dann tendieren die Märkte manchmal ein bisschen schwächer. Dann ist es auch saisonal so, dass der September jetzt nicht unbedingt ein besonders starker Monat ist. Also das heißt, man kann durchaus mit ein bisschen Volatilität rechnen. Wir würden diese Volatilität dazu nutzen, um die freien Mittel, die wir jetzt noch auf dem Cash-Konto haben, wieder in den Markt zu bringen, also unsere Aktienquote ein bisschen hochzufahren. Und wir konzentrieren uns da auch auf amerikanische Unternehmen, die wir aktuell und auch perspektivisch sehr attraktiv finden. Und das in den Branchen, die in den USA gut sind, da zählt insbesondere natürlich auch die Technologiebranche mit dazu. Also das heißt, wir würden Rücksetzer an den Märkten, die jetzt kommen könnten, dazu nutzen, nachzukaufen.
Das war die aktuelle Analyse von Andreas Rees und Philipp Gestakis zur XL-Zinssenkung der US-Notenbank. Je näher die US-Wahlen Anfang November rücken, desto spannender werden auch die Fragen, die sich um Wirtschaft und Kapitalmärkte drehen. Wie schon gesagt, es wird eine Spezialausgabe am 7. Oktober, also nächstes Mal, geben, darüber, welcher Wahlausgang was genau bedeuten würde für Ökonomie und Kapitalmärkte. Soweit von uns vom Team Marktbriefing. Hinweise und Fragen nehmen wir gerne unter markt-briefing@unicredit.de entgegen. Bis dahin sagen Tschüss.
Andreas Rees,
Philipp Gestakis
und Titus Kohler. Bis zum nächsten Mal.